Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Michael, wir haben in der letzten Woche schon über die USA gesprochen. Da ging es um die Gesellschaft der USA. Ich habe mit Professor Dr. Manfred Berg gesprochen über sein Buch Das gespaltene Haus, eine Geschichte der USA von 1950 bis heute. Und heute gibt es den zweiten Teil unseres Interviews, weil ich habe wirklich über eine Stunde mit ihm gesprochen über alles Mögliche. Und in dieser Folge geht es vor allen Dingen um die Politik, um die Parteien. Du bist ein Beobachter der amerikanischen Politik, Michael. Hast du denn das Gefühl, dass sich die Parteien in den USA, letzte Woche ging es ja um die Gesellschaft, du hast gesagt, naja, so richtig polarisiert nimmst du sie nicht wahr, oder Polarisierung gibt es immer, aber so richtig gespalten würdest du nicht sagen. Glaubst du denn, dass die Parteien in den USA, also vor allen Dingen dann eben die Demokraten und die Republikaner, das sind ja die beiden großen Parteien, dass die sich immer weiter voneinander entfernen?
Ja, ich bin jetzt ja nicht live dabei bei den Auseinandersetzungen zwischen Republikanern und Demokraten. Ich glaube, Parteien spielen da auch jetzt nicht so die große Rolle wie in Deutschland. Also ich glaube, die Parteivorsitzenden von beiden Parteien kennt man hier in Deutschland jetzt eher nicht. Und dort konzentriert sich halt viel auf den Präsident, auf Senat. Und von daher kann ich das schwer einschätzen, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe mit Professor Manfred Berg genau darüber gesprochen und er sagt, naja, zum Beispiel der Präsident Eisenhower nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem New Deal oder dann auch der Marshallplan, das wurde ganz viele dieser Entscheidungen, dieser großen Gesetze wurden parteiübergreifend beschlossen, weil in jeder Partei gab es sowohl konservative als auch liberale Kräfte und dann hat man über Parteien hinweg Kompromisse gefunden, das war damals ganz normal. Mittlerweile geht das ja fast gar nicht mehr. Also da sind die Fronten so verhärtet. Da hat sich viel geändert. Was genau und wieso sich das verändert hat, das hat er mir im Gespräch erzählt. Und er hat natürlich auch über die Präsidenten gesprochen, die auch dazu beigetragen haben, ja, die Parteien, die Politik zu polarisieren, so behauptet er zumindest. Und was er genau sagt, das hört ihr im zweiten Teil unseres Gesprächs. Und wenn euch das Gespräch gefällt, wenn ihr das interessant findet, dann hört bis zum Ende, denn dann habt ihr nämlich auch die Möglichkeit, ein Buch zu gewinnen. Denn neben der Gesellschaft haben sich natürlich auch die Parteien verändert, also die Institutionen, die den Volkeswillen bündeln und dann in die Parlamente einbringen. Fangen wir mal bei den Demokraten an. Welchen Wandel hat denn die Demokratische Partei durchgemacht und warum steht sie dort heute, wo sie jetzt ist?
Also zunächst einmal muss man ja sagen, die Parteien galten ja in den 50er, 60er, teilweise auch noch in den 70er Jahren als austauschbar, Demokraten und Republikaner und als Patronageklüngel. Und beide Parteien hatten jeweils konservative und liberale Flügel. Das hatte dann aber auch die Folge, dass es relativ einfach war, parteiübergreifende Bündnisse zu schließen. Also denken wir etwa an die großen Bürgerrechtsreformen der Mitte der 60er Jahre. Die sind von liberalen Demokraten und liberalen Republikanern gemeinsam verabschiedet worden, während die konservativen Demokraten im Süden dagegen waren. Okay. Was jetzt die Demokraten betrifft, die Demokraten waren eben zwischen den 1930er Jahren, also dem New Deal Franklin Delano Roosevelts und Ende der 70er Jahre eigentlich die dominante Partei in den USA. Sie haben meistens den Präsidenten gestellt und fast immer Mehrheiten im Kongress. Sie waren, wie sie sich selbst verstanden, the party of the people, also die Partei eher der Working Classes, der Arbeiterklasse.
Volkspartei.
Nein, der Begriff Volkspartei im Deutschen meint einfach was anderes.
Ja, okay.
Sie waren also die Partei des einfachen Volkes.
Okay, verstehe.
Und die Republikaner waren eher die Partei, vor allem auch der Farmer im Norden, die Partei der Geschäftsleute, auch durchaus die Partei der gebildeten Eliten. Und die Demokratische Partei hatte ein großes Problem. Sie hatte einen Südstaatenflügel, der rassistisch, segregationistisch war, der entschieden der dann ja von demokratischen Präsidenten getragenen Bürgerrechtspolitik der 60er Jahre entgegensetzte. Und als Lyndon B. Johnson, immerhin ein Texaner, das Bürgerrechtsgesetz und das Wahlrechtsgesetz unterschrieb. Da hat er angeblich gesagt, ich habe gerade den Süden den Republikanern überschrieben. Und genau das ist passiert.
Okay.
Wir haben seit den späten 60er Jahren eine Ideologisierung der beiden Parteien dahingehend, dass die Republikaner zunehmend zur Partei der konservativen, christlichen, wir haben dann in den 70er Jahren auch ein Bündnis der Republikanischen Partei mit der sogenannten religiösen Rechten. Die Republikaner werden also zu einer konservativen Partei mit einer, die immer stärker ihre Basis im weißen Süden hat, da sie beerben praktisch die Demokraten. Und die Demokraten werden immer mehr zur Partei des säkularen, liberalen, gebildeten Amerikas, im Grunde auch, wenn man das so will, der Trägerinnen und Träger der 68er-Generation oder der 60s, wie man in den USA sagt. Und die Demokraten verlieren ihre Basis im Süden. Sind dann vor allem stark, ich meine, das waren sie traditionell immer, in den Großstädten und an den Küsten. Und die Republikaner haben halt ihre Hochburgen im Süden, im Westen, in den sogenannten Mountain States. Und es kommt eben immer stärker zu einer politischen, ideologischen Polarisierung, Umfragen wie Abtreibung. Sie können das praktisch an jedem beliebigen Politikfeld festmachen. Sie haben immer zunächst einmal früher bei den Demokraten katholische Abtreibungsgegner gehabt, die dann aber merken, nein, also der Feminismus ist in der Partei so stark, ich kann hier nichts mehr werden. Dann wechselt man die Partei oder man wechselt die Meinung. Und bei den Republikanern, es gab in den 70er Jahren noch einen liberalen Flügel, denken Sie an die Präsidentengattin Betty Ford, Nelson Rockefeller, die traten für das Recht auf Abtreibung ein. Das wäre heute in der Republikanischen Partei völlig undenkbar. Also was sich in Nutze, was sich einfach entwickelt hat, ist, dass aus zwei verwechselbaren Patronageklüngeln zwei feindliche Stämme geworden sind. Die Blue States oder die Blauen und die Roten gewissermaßen. Yeah. Und das hat teilweise die Qualität eines kalten Bürgerkriegs angenommen.
Faszinierend. Sie haben jetzt beide Parteien sehr gut dargestellt, wie sie sich verändert haben. Und Sie haben bei den Republikanern gesagt, ich lasse jetzt mal die Religion erstmal außen vor, aber Sie haben gesagt, dass die konservativer sind. Welche Rolle spielt denn in den USA der Konservatismus? Der kam ja anders als in Deutschland zum Beispiel eigentlich erst relativ spät zu den Republikanern, wenn man es vergleichen möchte mit beispielsweise der CDU, die ja von Anfang an eine konservative Partei war, und in anderer Form. Also der Konservatismus in den USA ist anders als in Deutschland? Ist das so richtig?
Ja, natürlich. Also zum einen, ich würde es mal so sagen, wenn Sie die CDU hier als Beispiel nehmen, ja. Konservatismus in der europäischen Tradition hat ja immer auch eine sehr stark soziale Komponente. Mhm. Das finden Sie in der Weise in Amerika nicht. Es gibt zwar sozusagen die Verpflichtung zur Private Charity, zur privaten Wohltätigkeit, aber dass der Staat gewissermaßen zum Fürsorgestaat wird, das ist eine der ganz wesentlichen Programmpunkte. Dagegen kämpfen amerikanische Konservative.
Ja, ja.
Wir haben in der Zeit dieses sogenannten liberalen Konsens, wenn ich daran nochmal zurückkommen kann, im Grunde ja eine Situation, dass beide Parteien auch diesen begrenzten, vom New Deal geschaffenen Sozialstaat mittragen. Und das wollen viele amerikanische Konservative nicht. Und die sehen darin Verrat an den wirtschaftsliberalen, libertären Positionen, die im amerikanischen Konservatismus stark sind. Und es kommt zu dem, was man im Englischen Fusion nennt. Also eigentlich finden da im amerikanischen Konservatismus seit den 60er Jahren in Frontstellung gegen den Wertewandel der sich im progressiven Lager und in der Gesellschaft insgesamt vollzieht, zwei Strömungen zusammen, die bis heute sehr eigentlich in einer sehr problematischen Allianz miteinander stehen. Das sind zum einen ist es die religiöse Rechte. Ja. Die ist gegen Pornografie, die ist gegen Abtreibung, gegen Homosexualität, die möchte die strikte Trennung von Kirche und Staat, die ab den 60er Jahren vor allem durch Urteile des Supreme Courts vorangetrieben wird, das alles will sie rückgängig machen. Sie sieht im Grunde genommen Amerika als ein christliches Land und will das verbindlich machen. Auf der anderen Seite haben sie die Libertäre. Die sind für ein Maximum an individueller Freiheit. Die haben mit Religion eigentlich nicht so viel am Hut. Aber es gibt eine große Gemeinsamkeit, die beide Lager haben, und es ist der Antikommunismus des Kalten Krieges. Darauf kann man sich einigen, okay, unter diesem Dach des Antikommunismus. Und es sind eben Leute, zunächst Barry Goldwater und dann Ronald Reagan, der diese Allianz sehr erfolgreich schmiedet in den 70er und 80er Jahren und dann zum sehr erfolgreichen Bannerträger des amerikanischen Konservatismus wird, auch dadurch, dass er eben diese, das muss man auch sehen, es ist eine ungeheuer erfolgreiche, geschickte Mobilisierungskampagne, die diese sogenannte religiöse Rechte betrieben hat. Man muss das, egal wie man politisch dazu steht, aber man muss das anerkennen, ist eine ungeheure Organisationsleistung. Denn an sich waren gerade die evangelikalen, kalvinistischen Strömungen, die ja dominieren im amerikanischen Protestantismus, tendenziell eher unpolitisch.
Okay.
Und das ändert sich seit den 60er Jahren, in dem Augenblick, wo Christen sich als isolierte und bedrohte Minderheit sehen, in einer immer säkulareren, Welt.
Also nicht bedroht von einer anderen Religion, sondern bedroht von der Nichtreligion.
Von der Säkularisierung, ja, das muss genau. Und dazu gehört die Liberalisierung und Pluralisierung der Lebensstile, ja, die Legalisierung von Homosexualität, von Abtreibung, das ist das große Thema ab Mitte der 70er Jahre, der Kampf gegen die Abtreibung. Und das ist ja etwas, mit dem Trump auch sehr gepunktet hat. Trump war der Präsident, dem es gelungen ist, den Supreme Court so zu besetzen, das haben Reagan versprochen, das haben Bushs versprochen. Keinem ist es gelungen, Trump ist es gelungen, den Supreme Court so zu besetzen, dass dieses verhasste Urteil Roe versus Wade von 1973 gekippt wurde. Das hat ihn im Grunde für die Evangelikalen zu einer absolut charismatischen Figur gemacht.
Also die Religion, auch wenn ich sie tatsächlich in meinem Fragenkatalog so ein bisschen hinten runterfallen gelassen habe, war das ein Fehler, weil die spielt eine sehr, sehr große und enorm wichtige Rolle.
Enorm. Religion spielt wir haben ja das Paradox in der amerikanischen Gesellschaft. Auf der einen Seite haben sie ja schon sehr früh in der amerikanischen Geschichte eine relativ pluralistische, sozusagen unter den christlichen Denominationen, ja, pluralistische religiöse Landschaft. Und sie haben unter den Gründervätern Deisten wie Washington, wie Jefferson, die im Grunde genommen sagen, die Wahrheit setzt sich von alleine durch, kein Zwang in der Religion. Es darf, also das ist das berühmte First Amendment, der erste Verfassungszusatz, keine Staatsreligion. Freiheit der Religionsausübung, ja, keine Staatsreligion. Und auf der anderen Seite haben wir aber eine Gesellschaft in den USA, die sehr viel weniger, zunächst einmal, als das in Westeuropa der Fall war, von dieser mächtigen Säkularisierungstendenz erfasst worden ist. In den letzten zwei Jahrzehnten, da kann man im Grunde genommen sagen, sieht man so etwas wie eine nachholende Säkularisierung. Also es gibt immer mehr Amerikaner, die sagen, also das ist auf die Frage, welcher religiösen Denomination sie sich zugehörig fühlen, keine. Also den, da sind die Bindungen, das hat sehr viel auch mit steigendem Bildungsgrad zu tun. Aber wir haben eben auf der anderen Seite auch eine gewaltige Zunahme einer politisierten Religion in den USA. Viel stärker, als das bei uns der Fall ist. Ich meine, man muss es ja sagen, wir haben eine christdemokratische Politikerin, die die Kirchen auffordert, sich doch politisch ein bisschen zurückzuhalten. Ja. Wer alt genug ist wie ich und die sich an die Wahlkämpfe der 70er Jahre erinnert, der reibt sich die Augen.
Ja. Also ich habe auch in altem Archivmaterial hier bei uns in der Stiftung nachgeguckt, wo dann in den 1950er Jahren innerparteiliche Zwistigkeiten in der CDU nicht nur in Trier beim Bischof, sondern dann sogar in Rom geklärt wurden. Also da wurden parteiinterne Zwistigkeiten in Rom noch geklärt. Also ja, es hat bei uns tatsächlich...
Tempora mutantur.
So ist es. Also Religion spielt eine ganz, ganz große Rolle. Die Parteien haben sich gewandelt. Ein Thema, das Sie vorhin auch schon mal angerissen haben, auf das ich gerne noch etwas näher eingehen möchte, ist der Einfluss der wirtschaftlichen Entwicklung. Sie haben vorhin gesagt, wir hatten mehr Prosperität nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben dann eine ökonomische Liberalisierung. Wir haben viele Gewinner und noch viel mehr Verlierer. Welchen Einfluss hatte dieser ökonomische Wandel auf die Gesellschaft und dann auch auf die Polarisierung?
Also zunächst einmal muss man ja sagen, waren die Vereinigten Staaten ja nach dem Zweiten Weltkrieg die führende Industriemacht, die große technologisch führende Nation, dass das dann in den irgendwann einmal, weil die anderen naturgemäß nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland, Japan wieder aufgeholt haben. Sie waren aber immer noch die dominante Macht. Ja. Und diese Situation, die beginnt sich zu ändern, schon Anfang der 70er Jahre. Die Goldbindung des Dollars muss aufgehoben werden, weil das kann man nicht mehr garantieren. Auch eine Folge des Vietnamkrieges übrigens. Und die Vereinigten Staaten treten dann aber in die Phase und eigentlich ja die Weltwirtschaft in die Phase einer Liberalisierung ein. Wir haben, also wir sprechen sozusagen von der Zeit seit den 30er Jahren, dem New Deal-Zeitalter, man könnte das sozusagen das sozialdemokratische Zeitalter nennen, in eine Phase, als der Neoliberalismus zur dominanten Wirtschaftstheorie wird. Wir sehen überall Deregulierung. Das hat sicher auch viel damit zu tun, dass dieses alte keynesianische Modell der Wirtschaftssteuerung nicht mehr funktioniert in den Krisen der 70er Jahre. Und was wir dann erleben, ist vor allem in den USA eine massive Deindustrialisierung. Es entsteht der sogenannte Rust Belt, also die Industriestaaten, vor allem im Nordosten und Mittleren Westen, die vorher das Powerhouse der amerikanischen Industrie waren, denken Sie an Detroit, Pittsburgh, Cleveland, das sind also Stahl, Autos, das wandert ab, ist nicht mehr konkurrenzfähig. Ähnliches sieht man in der Textilindustrie eigentlich überall. Das ist ja das, worauf Donald Trump heute abhebt, indem er den Leuten verspricht, wir müssen nur Zölle erheben, dann kommen alle diese Industrien zurück. Das ist eine verrückte Idee, die nimmt kein Ökonom ernst. Wir können ja nicht die Uhren zurückdrehen. Aber wir müssen einfach sehen, das hat sehr, sehr viele Verlierer produziert und diese Verlierer sind irgendwann einmal sehr, sehr böse geworden. Und wir sehen auf der anderen Seite auch eine klare, diejenigen, die in der Wissensökonomie zu den Gewinnern gehören, gehören zu den sehr, sehr großen Gewinnern. Also Leute mit speziellen Fähigkeiten, gerade im Bereich der Informationstechnologie. Ja. Wer aber, und das muss man auch nochmal sagen, diejenigen, die am meisten profitiert haben, das ist die sogenannte Finanzindustrie. Wenn man sich da anschaut, wir haben da teilweise Jahresvergütungen in Milliardenhöhe erlebt. Ich würde nur eine Zahl mal einfach nennen, um das mal in Perspektive zu setzen. So in den 50er, 60er Jahren ist man noch so davon ausgegangen, dass der Chef eines Unternehmens, der CEO, der Chief Executive Officer, so um den 20-fachen, das 20-fache Jahreseinkommen hatte gegenüber einem typischen Arbeiter seiner Firma. Heute liegt das bei 200 bis 400-fache. Und da sind also die, das ist enorm auseinandergegangen. Bildung spielt eine Riesenrolle dabei, und Bildung ist in Amerika extrem teuer. Sie ist für weite Teile der Bevölkerung unerschwinglich geworden. Wir haben heute eine Situation, auch eine politische Situation, das sagen uns die Wahlforscher relativ klar, dass der Bildungsgrad der zuverlässigste Prognostikator des Wahlverhaltens geworden ist. Das heißt also, Leute ohne College-Abschluss, das ist so die, der Indikator für, wer gehört zu den Working Classes, haben ganz überwiegend Donald Trump gewählt. Und zwar auch immer mehr Leute, die nicht jetzt der weißen Arbeiterklasse angehören, sehr viele Hispanics, auch zunehmend Afroamerikaner. Und die Demokraten sind zur Partei der gebildeten Eliten geworden. Sie sind werden so wahrgenommen, und man wirft ihnen ja nicht ganz zu Unrecht vor, dass sie gewissermaßen sich von der Klassenpolitik abgewendet und der Identitätspolitik zugewendet haben. Das ist, was viele traditionelle New Deal-Demokraten beklagen. Also die Partei, heute benutzen wir diesen Ausdruck Wokeness, sei zu woke geworden. Also ich will es mal plakativ formulieren: anstatt sich ständig um Transgender-Rechte zu sorgen, müsse man mehr populistische Wirtschaftspolitik im Interesse der Working, der einfachen Arbeitenden machen. Also im Grunde genommen gar nicht so weit von Trump entfernt. Das müssen wir immer auch sehen dabei.
Ja, dann sind die Parteien sich dann doch wieder.
Naja, es gibt ja in der Republikanischen Partei, das muss man jetzt sagen, unter Trump eine sehr explosive Situation, die sich irgendwann auch entladen wird. Denn dieses Bündnis aus Tech-Feudalisten, wie Steve Bannon sie genannt hat, und MAGA-Nationalisten, das sind Strange Bedfellows. Die MAGA-Nationalisten wollen Protektionismus und rigide Einwanderungsbeschränkungen. Die amerikanische Plutokratie um Musk und Andreessen und wie sie alle heißen, die hat daran überhaupt kein Interesse. Die wollen offene Grenzen, um möglichst billige und auch hochqualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen.
Und sie, billig zu exportieren.
Und
oder dann
möchten,
zu exportieren und, entsprechend auch.
Services natürlich, das ist ganz, ganz klar. Also an einer an einem protektionistischen, abgeschirmten Amerika haben die eigentlich kein Interesse.
Wir sind gespannt, was da passiert. Stichwort aber Donald Trump bringt mich zu meiner nächsten Frage. Denn wir sind immer noch auf der Suche nach der Frage, wo die Polarisierung herkommt. Wir haben jetzt schon einiges angesprochen, sind der Antwort also schon sehr, sehr nahe. Aber einen sehr starken Einfluss auf die Amerikaner haben immer ihre Präsidenten. Manchmal, und das ist so, wie Sie vorhin das Beispiel gegeben haben aus dem Gesetz, das man macht und weiß gar nicht, was es für eine Wirkung am Ende entfaltet, oft ist der Einfluss der Präsidenten auch aus Entscheidungen oder Sätzen heraus, die ihre Wirkung dann erst später entfalten. Sie zitieren beispielsweise in Ihrem Buch Präsident Nixon, der gesagt hat, wenn es der Präsident tut, dann ist es nicht illegal. Und sagen, dass dieses Diktum auf seine Nachfolger einen unwiderstehlichen Reiz ausgeübt hat. In einem anderen Buch von Autor Simon Sinek analysiert er in gleichem Maße die Auswirkungen von Ronald Reagans Reaktion auf einen Streik der Fluglotsen von 1981. Der Präsident feuerte damals auf einen Schlag 11.359 Fluglotsen und hat ihnen zusätzlich noch Berufsverbot auferlegt. Also die standen wirklich vor dem Nichts. Und laut Simon Sinek war diese harte Reaktion ein Präzedenzfall, den sich wiederum viele CEOs von Unternehmen in den USA zum Anlass genommen haben, bei Krisen in ihrem Unternehmen Massenentlassungen plötzlich als salonfähig zu nutzen. Meine Frage wäre nun, also trägt das amerikanische politische System, das die Figur des Präsidenten so stark betont und so stark in den Fokus stellt, ist dieses System auch mit daran schuld, dass die Gesellschaft sich so polarisiert, dass die Politik sich so polarisiert?
Naja, Nein, vor allem das erste Beispiel ist sehr wichtig. Ja. Ich komme auch sofort darauf zurück. Eigentlich soll der Präsident ja eine Integrationsfigur sein. Er ist der Präsident aller Amerikaner, das verspricht jeder Präsident in der Anrede zum Amtsantritt. Er soll ja so etwas schon, ich meine, das Urbeispiel dafür ist George Washington, der Vater der Nation. Wenn wir mal in die amerikanische Verfassung schauen, dann werden Sie da gar nicht viel finden. Die stammt ja bekanntlich aus den Jahren 1787, 88. Da finden Sie gar nicht so viel, was auf die spätere Rolle des Präsidenten als des mächtigsten Mannes der Welt hindeutet. Der soll eigentlich, der ist Oberbefehlshaber der Armee und er soll dafür Sorge tragen, dass die Gesetze getreulich ausgeführt werden. Dann hat er noch ein paar andere Kompetenzen, aber
das klingt eher so wie unser Bundespräsident, oder? Also aus abgesehen von der
Oberbefehlshaber. Ja, also auf jeden Fall wissen wir ja aus den Debatten der Gründerväter über die Verfassung, dass es schon durchaus die Befürchtung gab, dass Präsidentenamt könne sozusagen zum Einfallstor eines machtgierigen Usurpators werden. Ja. Und dieses Zitat von Richard Nixon stammt natürlich aus der Watergate-Affäre und es ist die Zeit, als der berühmte amerikanische Historiker Arthur Schlesinger ein Buch mit dem Titel The Imperial Presidency schreibt, in der er die Entwicklung der Präsidentschaft im 20. Jahrhundert vor allem vor dem Hintergrund der Weltkriege und dem damit verbundenen Zuwachs an Kompetenzen der Exekutive und des Präsidenten insbesondere. Also Stichwort nationale Sicherheit, Oberbefehlshaber, damit sind, das ist in der amerikanischen Verfassung und in den Gesetzen gar nicht so klar definiert, was der eigentlich darf. Und deswegen haben sich einfach viele Präsidenten darauf berufen, dass sie sagen, ja, aber das sind doch die implied powers, die ich als Oberbefehlshaber der Streitkräfte habe. Und Schlesinger, interessanterweise, fürchtete in den 70er Jahren, dass die Watergate-Affäre das Amt des Präsidenten zu sehr schwächen könnte. Diese Befürchtung war völlig unbegründet, denn wir haben dann zwar die Phase dieser beiden glücklosen Präsidenten Gerry Ford und Jimmy Carter, aber im Grunde genommen die Geschichte der Imperial Presidency geht weiter und sie ist weiterhin sehr stark verknüpft mit Kriegen, mit der Weltmachtrolle der Vereinigten Staaten. Und wir müssen heute ganz klar sehen, dieses Amt ist in der Tat maßgeschneidert für jemanden, der das durchsetzen will, was in den Vereinigten Staaten jetzt unter dem Stichwort Unitary Executive diskutiert wird. Also die Vorstellung, dass der Präsident als Spitze der Exekutive eigentlich die gesamte Exekutivmacht in seiner Person vereinigt, dass es keine unabhängigen Behörden, keine unabhängigen Kontrolleure in der Exekutive gibt und das kommt dann noch hinzu, das ist dann eine klare Aufweichung der Gewaltenteilung und Gewaltentrennung, dass eigentlich auch die Gerichte und der Kongress ihn nicht wirklich kontrollieren dürfen. Das heißt also, dahinter steht, das muss man ganz klar sagen, dahinter steht im Grunde die Vorstellung einer Präsidialdiktatur. Und Trump ist gerade dabei, das wäre jedenfalls meine These, zu prüfen, zu auszuprobieren, wie weit man auf diesem Weg gehen kann, ohne dass es Widerstände gibt. Also der amerikanische Präsident, das wäre meine, nochmal zusammenfassend meine Antwort, soll im Grunde genommen ja Präsident aller Amerikaner sein, er soll eine integrierende Funktion ausüben, spätestens mit Trump. Obama hat es noch versucht, er hat versucht, da einen neuen Konsens zu schaffen. Mit Donald Trump haben wir dann einen Präsidenten, der das gar nicht mehr versucht, der gar nicht mehr ernsthaft, sondern der ganz im alten Sinne Carl Schmitts Politik bedeutet, den Feind zu bestimmen. die Welt in Gute, Böse, in Freund und Feind aufteilt und der ziemlich rücksichtslos gegen seine Feinde vorgeht. Und die Macht, die ihm dieses Amt gibt, die macht ihn so gefährlich.
Jetzt haben wir über die Präsidenten und deren Macht gesprochen und die Macht, die ihnen ja vielleicht impliziert angelegt ist. Wir haben ja auch über die Parteien gesprochen. Und sie haben gesagt, ja, Trump macht das, bis ihn jemand stoppt. Eine Institution, die ihn vielleicht stoppen könnte in der Gewaltenteilung, das wäre die Legislative, das wären die beiden Kammern, das Repräsentantenhaus und den Senat. Über diese beiden Kammern möchte ich jetzt gerne mit Ihnen sprechen. Diese beiden Kammern sollten ja eigentlich das Herz der amerikanischen Demokratie sein und zeigen, dass der Kompromiss am Ende das Kernstück und die große Stärke eben dieser Demokratie sind. Ist das nur noch Wunschdenken?
Im Moment würde ich sagen, ja. Denn wir sehen, dass die Republikanische Partei selbst die Fraktion im Senat nicht in der Lage war, Trump zu stoppen, obwohl er da eigentlich sehr viele Kritiker hat. Ja. Die waren schlicht zu feige, ihn nach dem 6. Januar 2021 abzusetzen, weil sie Angst vor der eigenen Parteibasis haben. Die Partei, die Republikanische Partei, ist lange schon nicht mehr die Partei Ronald Reagans, sie ist die Partei Donald Trumps. Trump hat aus einer ehemals respektablen konservativen Partei, die sich auf demokratische Werte verpflichtet hatte, einen militanten nationalistischen, auf seine Person hin orientierten Kampfbund gemacht in vieler Hinsicht. Und Dissidenten, wir haben es kürzlich gehört, die Senatorin aus Alaska, Lisa Murkowski, hat gesagt, sie fürchte um ihr Leben. Sie bekomme ständig, wenn sie gegen Trump Stellung beziehe, bekomme sie ständig Morddrohungen und die seien, sie nehme das sehr, sehr ernst. Also die republikanische Partei, die ja im Augenblick in beiden Kammern die Mehrheit hat, wir haben das ja auch erlebt, es hat ja zwei Möglichkeiten gegeben, Trump loszuwerden, die Amtsenthebungsverfahren 2019 und 2021. Beide Male hat man sich verweigert und man hat die Geister, die man einmal gerufen hat, die Republikanische Partei, das republikanische Establishment hat ja stark an der Radikalisierung der eigenen Partei mitgewirkt, die ist man nicht mehr losgeworden. Es gibt aber noch längerfristige strukturelle Gründe. Wir sehen ja, Donald Trump regiert mit Executive Orders, also mit Dekreten. Und er tut damit im Grunde genommen ja etwas, was im politischen System gar nicht so vorgesehen ist. Er setzt die Exekutive an die Stelle der Legislative. Daran, dass er diese Executive Orders, dass er davon so exzessiv Gebrauch machen kann, da trägt auch der Kongress eine erhebliche Mitschuld, der nämlich in vielen Gesetzen, die er mal verabschiedet hat, dem Präsidenten sagt, ja, und diese Einzelheiten, die kann der Präsident eben über Dekrete regeln. Und das war im Grunde genommen, ist es ein Einfallstor für Leute geworden, die eben, gerade wenn der Kongress sich nicht einigen kann, was ja oft vorgekommen ist, Stichwort Gridlock, dass dann der Präsident durch Executive Orders dann, das gilt übrigens gerade auch für die Handelspolitik, eben dafür Sorge tragen kann, dass Administration und Politik nicht völlig gelähmt sind. Nur muss man eben klar wissen, es gibt einen klaren Unterschied. Diese Executive Orders, die müssen erstens natürlich eine gesetzliche und verfassungsrechtliche Grundlage haben und zweitens dürfen sie selber nicht dem Gesetz und der Verfassung widersprechen. Und beides ist bei vielen, nicht bei allen, längst nicht bei allen, aber bei vielen der Executive Orders, die Trump erlassen hat, in hohem Maße zweifelhaft. Also vom Kongress erwarte ich im Augenblick nicht viel. Das kann sich natürlich nach den Zwischenwahlen ändern, wenn die Demokraten es schaffen sollten, das Repräsentantenhaus und möglicherweise auch den Kongress zurückzuerobern. Ja. dann hat der Kongress natürlich wieder andere Möglichkeiten, aber die sind auch nicht so groß, denn wir haben ja 2018 erlebt, genau, da ist ja genau das passiert, aber Trump hat danach ja durchaus weiter regieren können und das ist im amerikanischen politischen System ja auch so angelegt. Außerdem müssen wir sehen, Donald Trump ist viel stärker als in seiner ersten Amtszeit bereit, Regeln zu brechen und Grenzen zu überschreiten. Ich würde sagen, seine ersten 100 Tage haben uns klar vor Augen geführt, dass es dieses Mal ernst meint.
So sieht es aus und wo das hinführen kann, werden wir natürlich sehen. Es sind erst 100 Tage rum. Wir wollen uns jetzt aber gar nicht so sehr mit Trump befassen, sondern nochmal zurück zu Ihrem Buch gehen, das ja ein historischer Blick auf die USA ist. Natürlich bis heute, da spielt Trump durchaus ja auch eine Rolle. Aber Sie sprechen am Ende Ihres Buches von einer Krise der Demokratie, die aus der Polarisierung folgt. Worin sehen Sie diese Krise manifestiert? Nur in Donald Trump oder sehen Sie es auch noch an anderen Beispielen?
Also Donald Trump ist der Nutznießer der Polarisierung und auch der Nutznießer einer tiefen Vertrauenskrise der Institutionen und der liberalen Demokratie. Und als dieser Nutznießer hat er sich dann als Brandstifter betätigt. Also er hat die Krise noch einmal, ich würde sagen, bis zu seiner ersten Amtszeit war diese Krise latent, jetzt ist sie manifest und akut.
Aber existiert hat die Krise schon vor
Trump? Ja, und wie gesagt, also es ist ein schleichender Prozess. Ja. Amerikaner klagen seit langem darüber, dass das politische System völlig blockiert ist, dass die Politiker von Interessengruppen dominiert seien, dass der Mehrheitswille nicht beachtet werde, dass die Interessen der einfachen Leute nicht berücksichtigt werden, dass das große Geld eine viel zu große Rolle spiele in der amerikanischen Politik. Und alle diese Klagen sind durchaus begründet und berechtigt bis zu einem ganz erheblichen Teil. Das amerikanische politische System, es gibt einen schönen Spruch des Filmemachers Michael Moore, vor der Wahl 2016, da hat er zu denjenigen gehört, die Trumps Wahlsieg prophezeit haben und hat gesagt, ihr versteht alle nicht, also an seine liberalen Freunde, das ist endlich die Gelegenheit für viele Millionen Amerikaner, einem kranken politischen System einen tüchtigen Streich zu spielen. Und insofern ist Trump tatsächlich, er ist kein Betriebsunfall der Geschichte. Er hatte immer politische Ambitionen. Solange das System noch einigermaßen funktionierte, hat ihn niemand ernst genommen. Ja. Das war der große Unterschied. Was wir jetzt aber erlebt haben seit dem 6. Januar 2021, ich sehe diesen Tag als eine Zäsur der amerikanischen Geschichte, ein Tag, der zu Unrecht beinahe in Vergessenheit geraten ist, das war ein Putschversuch. Donald Trump hat an diesem Tag versucht, das Ergebnis einer fairen und freien Wahl durch Gewalt zu annullieren. Wer das tut, gehört ins Gefängnis und nicht ins Weiße Haus. Und das ist den amerikanischen Institutionen, dass es seinen Gegnern in der Republikanischen Partei, aber auch der Biden-Administration nicht gelungen ist, nach diesem Bubenstück zu stoppen. Das ist ein eklatantes Versagen, das uns sehr viel darüber sagt, wie geschwächt die amerikanischen Checks and Balances, also das System der Gewaltenteilung schon sind, auch der amerikanische oberste Gerichtshof, der Supreme Court, hat hier keine sehr rühmliche Rolle gespielt. Er hat durch ein sehr langwieriges Verfahren dazu beigetragen, dass der Strafprozess nicht eröffnet werden konnte. Dann ein Urteil zur präsidialen Immunität gefällt, dass Trump sofort als Blankoscheck für eine zweite Amtszeit gesehen hat. Wir haben heute keinen demokratischen Grundkonsens mehr. Donald Trump hat nie, das muss man ja mal klar sagen, Donald Trump hat nie gesagt, er werde eine Niederlage. Er hat es 2016 gesagt, eine Niederlage werde er nicht akzeptieren, er hat es 2020 gesagt. Und wir reden heute darüber, dass er verfassungswidrig möglicherweise eine dritte Amtszeit anstreben könnte. Das heißt, dieser Mann, das Schöne, wenn man es mal so sagen darf, an Donald Trump ist ja eigentlich, er stellt keine große interpretatorische Herausforderung dar. Er sagt einfach, was er denkt, und er tut, was er sagt, wenn man ihn lässt. Ja. Er hat neulich gesagt, er sei nicht sicher, er wisse gar nicht, ob er als Präsident überhaupt an die Verfassung gebunden wäre. Wer so etwas sagt, das wäre vor 10, 20 Jahren noch als schlechter Scherz betrachtet worden.
Ja.
Und wir haben ja auch die Tendenz, wenn er Grönland oder Kanada annektieren will, wenn er von einer dritten Amtszeit spricht, ne, dann wird das so gesehen wie ein Bild mit ihm als Papst. Aber wir müssen endlich diesen Mann ernst nehmen. Der hat die Absicht, die USA in ein personalistisches, autoritäres Regime zu transformieren. Er, seine Berater und die politische Bewegung, die er führt. Und insofern würde ich argumentieren, die amerikanische Demokratie ist gerade im schwersten Stresstest seit dem Bürgerkrieg.
Und mit diesem Stichwort komme ich zur letzten Frage und damit schließen wir den Kreis, denn wir haben mit Abraham Lincoln und dem amerikanischen Bürgerkrieg angefangen, den Sie auch an den Anfang Ihres Buches stellen. Ich habe es als das schlimmstmögliche Szenario der Spaltung einer Gesellschaft beschrieben. Ihr Epilog ist überschrieben mit: Stehen die USA vor einem neuen Bürgerkrieg? Das ist das letzte Kapitel. Was können die Amerikaner und vielleicht auch wir lernen, wenn wir die aktuellen Entwicklungen und die Sie in Ihrem Buch beschrieben haben und über die wir jetzt gesprochen haben, im Kontext einer militärischen Eskalation betrachten? Bringt uns das weiter?
Also ich sollte vielleicht Folgendes sagen. Ich habe das Manuskript abgeschlossen im März 2024. Da konnte ich noch nicht wissen, dass Trump die Wahl gewinnen würde. Ich habe es zwar als möglich bezeichnet, aber ich konnte es natürlich nicht wissen. Das Szenario einer Gewalteskalation beruhte auf der Annahme, dass Trump die Wahl verliert und dann wieder den militanten Kern seiner Bewegung mobilisiert. Natürlich stehen die USA, ich war ja nicht der Einzige, der diese Frage gestellt hat, das ist sehr breit auch in den USA von Historikern und Politikwissenschaftlern diskutiert worden.
Ja.
Natürlich kommt es dann nicht zu einer Wiederholung des Sezessionskrieges mit 700.000 toten, uniformierten Armeen und so weiter. Aber was wir schon seit längerem beobachten, ist eine erhöhte politische ein erhöhtes Maß der politischen Gewalt und der Eskalationsbereitschaft.
Okay.
Dass Trump die Wahl gewonnen hat, könnte man beinahe in dem Sinne vielleicht sogar als Glücksfall ansehen, weil die Opposition, die Demokraten eben nicht, die sind auch viel schlechter bewaffnet, sollte man nebenbei sagen, eben nicht bereit sind, politische Gewalt auszuüben. Aber wir stehen jetzt natürlich vor der Herausforderung, oder die Amerikaner stehen vor der Herausforderung, wie man einen Möchtegern-Diktator stoppt. Und das ist mit defekten demokratischen Institutionen und Gerichten und einer Regierung, die offensichtlich in Frage stellt, ob sie sich überhaupt noch an Recht und Gesetz gebunden fühlt, die in vieler Hinsicht versucht, Gegner, unabhängige Institutionen einzuschüchtern, eine völlig offene Frage. Also ich sehe nicht unbedingt mit Optimismus in die Zukunft, wenn ich die amerikanische Politik anschaue. Und ich war gerade noch in den USA und bin sehr viel in Kontakt mit amerikanischen Freunden. Und die Stimmung ist sehr, sehr pessimistisch, sehr, sehr trübe. Es herrscht große Verunsicherung und Demoralisierung.
Was die Zukunft bringt, wissen wir beide nicht. Wir können die Stimmung aktuell wiedergeben. Und wer wissen will, wie die USA von den 1960, also nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von 1950 bis heute sich verändert hat, wie sie immer polarisierter geworden ist, der kann das in dem Buch nachlesen, Das gespaltene Haus von Professor Dr. Manfred Berg. Vielen, vielen Dank für das wahnsinnig spannende, interessante Gespräch. Und ich kann jedem nur empfehlen, das Buch zu lesen.
Vielen Dank. Ich freue mich und ich würde vielleicht abschließend noch sagen, bei allem Pessimismus, Pessimisten erleben erfreulicherweise ja nur positive Überraschungen.
Darauf hoffen wir. Vielen Dank, Herr Professor.
Ja, gerne.
Professor Dr. Manfred Berg von der Universität Heidelberg über sein Buch Das gespaltene Haus, eine Geschichte der USA von 1950 bis heute. Ein sehr langes Gespräch. Wenn ihr die Folge gehört habt und denkt euch, das hat ja mittendrin angefangen, den ersten Teil, den findet ihr in der Liste unserer Podcasts. Das Interview sehr, sehr lange war, haben wir es gesplittet. Es gibt Teil 1 und Teil 2, das hier war Teil 2. Und wenn ihr beide Teile bis zum Ende gehört habt, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Und dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, ein Buch zu gewinnen. Wir haben das Buch Das gespaltene Haus hier. Und wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an podcast@unionsstiftung.de, dann landet ihr im Lostopf und wir ziehen einen von euch und schicken ihm das Buch zu. Also schreibt eine E-Mail an podcast@unionsstiftung.de, sagt uns, dass ihr gerne mitmachen wollt, dass ihr gerne ein Buch haben wollt und dann könnt ihr das gewinnen. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.